Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Was he poisoned by Putin? Just look at this. On the left, Mikhail Saakashvili 1 year ago. On the right, Saakashvili today.
Michail Saakashvili, Georgiens Ex-Präsident, von dem ist hier die Rede. Wurde er auf Putins Geheiß vergiftet? Als Rache, weil Saakashvili 2008 einige Tage Widerstand leistete, als Putin Panzer schickte nach Georgien? Darüber spekulieren Medien aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes des Ex-Präsidenten, den Bilder zeigen. Verantwortlich soll eine hohe Schwermetallkonzentration sein in seinem Körper, entstanden in der Haft, in der sich Saakashvili seit einiger Zeit befindet. Eine Behandlung im Ausland will die aktuelle Regierungspartei Georgischer Traum nicht. Sie wird von der Opposition inzwischen russischer Traum genannt, weil ihr vorgeworfen wird, die Annäherung an EU und NATO zu verschleppen und sogar zu sabotieren. Und dazu kommen zuletzt auch Zehntausende Russinnen und Russen, die nach Georgien gekommen sind, was vieles verändert im Land. Ich bin André Zanto, hallo. Und mehr aus Georgien erzählt uns jetzt Thomas Franke. Er war einige Wochen unterwegs, hat recherchiert und meinte danach zu mir, Georgien habe sich verändert und stehe auf der Kippe.
Ich bin auf dem Weg zu einem Interview in Tiflis. Ich spreche kaum Georgisch, nur guten Tag, danke und ein paar Floskeln. Deshalb die übliche Frage an den Taxifahrer. Sprechen Sie Englisch oder Russisch? Er wählt Russisch.
Ich ärgere mich total, dass ich kein Englisch kann. Ich möchte es gern lernen. Nein, ich muss es unbedingt lernen. Denn ich mag Blues und Jazz. Da muss man doch Englisch können, wenn man Blues mag. Das ist doch logisch.
Er heißt Georgi Schawadze, ist 44 Jahre alt und hat ein Diplom in Energietechnik.
Früher hatten wir die Sowjetunion und wir mussten Russisch lernen. Französisch, Englisch, das war Luxus. Das Wichtigste war Russisch.
Georgien war 70 Jahre von der Sowjetunion besetzt. Vorher war es mehr als 100 Jahre unter Kontrolle des russischen Zarenreichs. Gerade ältere Russen erinnern sich an die Sommerurlaube in einer Zeit, in der sie selbst noch jung waren. In Georgien gibt es vieles, was es in Russland nicht gibt. Wein, jede erdenkliche Art von Obst und Gemüse, schönes Wetter. Es ist ein bisschen wie die Datscha der Russen.
Ja, genau das denken die, dass das ihnen gehört. Alles, das denken die. Die denken auch, dass Deutschland ihnen gehört. Frankreich ihnen gehört. Sie denken so, weil Faschisten immer so denken. Die wissen nichts.
Georgien hat sich in den 2,5 Jahren, die ich nicht hier war, verändert. Die Atmosphäre erscheint mir angespannt. Und das liegt an Russlands Großangriff auf die Ukraine vor gut einem Jahr.
Alle zivilisierten Länder haben sich zusammengetan. Das ist das Wichtigste. Das ist richtig von den USA, von Europa, dass sie an der Seite der Ukraine stehen. Anders geht das doch nicht. Wenn sie uns 2008 Panzer gegeben hätten, dann hätte es den Krieg gegen die Ukraine nicht gegeben. Wir hätten gekämpft und hätten die Russen gefickt. Entschuldigen Sie den Ausdruck.
Der Ton ist rau geworden. Schawadze spricht über den Einmarsch russischer Truppen in Georgien 2008, in dessen Folge die Gebiete Südossetien und Abchasien abgespalten wurden. Im August stoppten die russischen Panzer wenige Kilometer vor Tiflis. Dementsprechend groß ist die Solidarität vieler Georgier mit der Ukraine.
Wer weiß schon, was in den Köpfen von Faschisten vorgeht? Es sind nun mal Faschisten. Und dann sagen sie noch, die anderen seien Faschisten. So ein Quatsch. Sind wir etwa in deren Land eingedrungen? Nein, die sind eingedrungen. Dabei haben sie doch selbst so viel Land. Was wollen sie noch mit Georgien oder mit deutschem Boden?
Und nun haben zigtausende junge Russen Georgien als Zufluchtsort entdeckt. Ausgerechnet. Keiner weiß, wie viele genau im vergangenen Jahr auf der Flucht vor der eigenen Regierung und den sich verschlechternden Lebensumständen in Russland in das kleine Nachbarland gekommen sind. Regierungspolitiker sprechen von etwa 80.000. Andere schätzen mindestens doppelt so viele. Fakt ist, dass seitdem in Georgien die Preise steigen.
Als die Russen kamen, haben viele Georgier gedacht, die haben sehr viel Geld. Und dann explodierten die Preise. Eine Wohnung, die man früher für $100 mieten konnte, kostet jetzt 400, $500. Nicht 150 oder 200, sondern 500. Das Vielfache ist das. Oder Wein, Gemüse, alles ist teuer.
Wir sind angekommen. Er will kein Geld für die Fahrt, weil ich doch vom deutschen Radio bin und mich für die Situation in Georgien interessiere. Anders als viele Russen, sagt Georgi Schawadze noch, die sich eben nicht für Georgien interessierten. Tatsächlich fallen die meisten auf, weil sie auf den Straßen, in den Läden grundsätzlich Russisch sprechen und wie von selbst davon ausgehen, dass jeder Georgier Russisch versteht. Doch das stimmt schon lange nicht mehr. Eine Nebenstraße unweit des Tiflisser Stadtzentrums. Das Haus hat zwei Stockwerke, ist grau. Über dem Eingang steht Hotel. In den Zimmern im ersten Stock stehen Schreibtische, keine Betten. In dem Gebäude ist ein großer Coworking Space eingerichtet. Hier arbeiten fast ausschließlich junge Menschen aus Russland, darunter solche, die sich ausdrücklich für Georgien interessieren und sich integrieren wollen. Sie produzieren hier die Website Paper Kartuli, was man mit georgische Zeitung übersetzen kann. Ursprünglich kommt das Projekt aus St. Petersburg. Dort erschien es unter dem Namen Bumaga. Nun publizieren sie auf Russisch und Georgisch. Sie wollen eine journalistische Plattform für Russen in Georgien und die Einheimischen sein. Interviews möchte allerdings keiner von ihnen geben, weder die Finanziers noch die Koordinatorin. Alle wirken nervös. Sie wollen nicht auffallen. Auf der Terrasse im zweiten Stock sitzt Anastasia Novik mit einer Kladde und übt Georgisch. Sie ist 22 Jahre alt, blass, trägt eine runde Brille. Die georgische Schrift ist schnörkelig, hat keine Ähnlichkeit mit kyrillischen oder lateinischen Buchstaben.
Ja, Nastja. Ja, из Москвы.
Ich kann sagen, ich heiße Nastja, ich bin aus Moskau und ich arbeite als Journalistin in Tiflis.
Ми московидан. Ми вмушаоб журналістит Тбилиси.
Sie hatte schon vor dem Beginn des groß angelegten Krieges überlegt, einige Zeit in Georgien zu verbringen.
Ein Teil meiner Familie stammt von hier. Außerdem mag ich dieses Land. Ich war oft mit meiner Familie hier und ich dachte, das könnte der Beginn von etwas Neuem nach der Universität sein. Aber dann kam der Krieg und mir wurde klar, dass ich so schnell wie möglich aus Russland raus muss. In Tiflis kann ich weiter journalistisch arbeiten. Ich kann über den Krieg sprechen und ihn auch Krieg nennen, statt von irgendeiner besonderen Mobilisierungsoperation oder sowas zu sprechen.
War not some kind of special mobilization operations, so on.
Wie viele Russen, die in letzter Zeit nach Georgien gekommen sind, tatsächlich gegen Russlands Angriffskrieg sind, ist unklar. Auch deshalb komme es zu kulturellen Konflikten, erzählt Kacha Magalaschwili. Er hat den russischen Coworking Space im Zentrum von Tiflis organisiert.
Jeder versucht, Essen und eine Wohnung zu finden. Die Russen fühlen sich hier so wohl, als wären sie in Moskau, in St. Petersburg, irgendwo in Russland. Sie denken, dass es dasselbe ist. Ist es aber nicht. Es ist ein anderes Land. Es sind andere Menschen und eine andere Mentalität.
Georgien hat sich in den 30 Jahren der Unabhängigkeit weit vom russischen Einfluss entfernt. Diversen Umfragen zufolge sind 80% der Georgier für einen Beitritt ihres Landes zur EU und zur NATO und wollen sich vor der seit Jahrhunderten dauernden Bedrohung aus Moskau schützen. Viele Russen kommen da nicht mit, sagt Magalaschwili.
Them thinking same.
Sie reden über die angeblich radikale georgische Mentalität. Und sie möchten ihre moralischen Vorstellungen nicht anpassen. Sie verstehen zum Beispiel nicht, wie ein Mann mit einem anderen Mann zusammen sein kann und so etwas.
Und dann ist da noch die angespannte wirtschaftliche Situation, die durch die Russen, die oft wohlhabender sind als die Einheimischen, weiter angeheizt wird. In einer armen Küche in Tiflis gibt es an diesem Mittag eine georgische Bohnensuppe.
Das ist Lobio, Bohneneintopf. Erst werden die Bohnen durchsortiert, gründlich gewaschen und dann gedünstet. Ich brate Zwiebeln an und würze sie mit Kräutern und Knoblauch. Das Gericht ist vegetarisch, mit Sonnenblumenöl. Tierisches Fett ist heute verboten.
An Freitagen würden sie immer fleischfrei kochen, erläutert Siso Bakhtasarova, eine der beiden Köchinnen. Zum Bohneneintopf gibt es Weizengrütze mit Rotkohlsalat und ein Stück einfachstes Weißbrot für jeden. Zum Nachtisch gibt es Kompott, einen Saft mit Obststückchen drin. Sie kochen hier für 80 meist alte Menschen. Eine alte Frau hat Schraubgläser gebracht, um das Essen mit nach Hause zu nehmen. Sie heißt Laura, ist 82 Jahre alt, Chemikerin. Sie hat 50 Jahre am Meteorologischen Institut gearbeitet.
Niemand ist gern auf Hilfe angewiesen. Aber was soll ich machen? Zum Glück brauche ich keine Medikamente.
Die müssen viele Menschen in Georgien selbst bezahlen und die Rente reicht dafür oft nicht aus. Luba Schrikwadze, die Küchenchefin, ist selbst bereits 72 Jahre alt. Ihr Mann sei krank, erzählt sie. Sie müsse dazu verdienen.
Die Preise sind um 60% teurer geworden. Fleisch hat früher 18 Lari gekostet, jetzt kostet es 24 Lari.
Die Georgier sind krisenerprobt. In den 90er Jahren versank das Land in Korruption und wurde von Bürgerkriegen gebeutelt. Damals hätten sie doppelt so viele Menschen versorgen müssen, sagen sie in der Suppenküche. Auch Nikolaus Samcharadze beschwichtigt. Er ist einer der führenden Politiker der Regierungspartei Georgischer Traum.
Grundsätzlich haben sich die Preise stabilisiert. Letztes Jahr gab es eine Preiserhöhung, aber seitdem nicht mehr. Auch die Mietpreise sind in den letzten Monaten im Grunde nicht gestiegen. Die russischen Bürger hatten ihren Anteil an den Mieterhöhungen. Wir erwarten aber nicht, dass das so weitergeht.
Seit 2012 regiert in Georgien die Partei Georgischer Traum. Sie gehört dem Milliardär Bidzina Ivanishvili. Der hat sein Geld in den 90er Jahren in Russland gemacht. Viele Georgier verbanden mit ihm die Hoffnung, dass er den dringend nötigen wirtschaftlichen Aufschwung bringt. Das ist nicht passiert. Inzwischen verfestigt sich bei seinen Kritikern der Eindruck, dass Ivanishvili Georgiens Zukunft eher in Russland als in der EU und NATO sieht. Denn Georgien hat sich den Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen und lässt zwar zigtausende Russen einreisen, weist aber ausgerechnet russische Oppositionelle immer wieder an der Grenze ab. Wichtige Reformen, die mit der EU vereinbart wurden, stocken. Die Regierungspartei Georgischer Traum habe sich von der Westintegration des Landes verabschiedet, lautet ein Vorwurf. Dabei sind EU- und NATO-Mitgliedschaft sogar als Ziel in der georgischen Verfassung festgeschrieben. Vertreter der Partei weisen diese Kritik zurück.
Wir versuchen in dieser sehr schwierigen Nachbarschaft zu überleben, in der viele gefälschte Nachrichten und Desinformationen über Georgien verbreitet werden.
Eine der schärfsten Kritikerinnen der georgischen Regierung ist die deutsche EU-Parlamentarierin Viola von Kramon von den Grünen. In den regierungsnahen Medien wird sie regelmäßig diffamiert.
Das ist diese sehr unzivilisierte Art und Weise, wie man versucht, eben nicht mit den EU-Vertreterinnen ins Geschäft zu kommen.
Die Grünen-Politikerin kritisiert, dass Georgien trotz finanzieller EU-Unterstützung wenige Fortschritte macht. Im vergangenen Jahr sprach sie im Europaparlament vom Abstieg beim Korruptionsindex und bei der Pressefreiheit. Sie kreidete das direkt der Regierung an.
Es ist halt eine kleine Minderheit, die versucht, diesen Beitritt oder diese Annäherung an die EU zu verhindern. Dürfen die den Rest des Landes in Geiselhaft nehmen? Ich würde sagen, nein, wir sollten das nicht zulassen. Wir sollten unsere Stimme erheben für diejenigen, die genau anders sind, die sich schämen dafür, dass diese Schmierkampagnen, dass diese Angriffe, dass diese Diffamierung permanent gegen uns laufen. Es trifft ja alle. Es trifft die Außenministerin, es trifft hier die US-Botschafterin, es trifft im Grunde alle westlichen Partner, die jahrelang dafür gesorgt haben, dass dieses Land finanziell unterstützt wird.
Vor kurzem untersagte der georgische Traum der Staatspräsidentin des Landes sogar einen Auftritt vor dem Europaparlament. Mittlerweile verlassen sogar Beamte das Land, weil sie unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr arbeiten möchten, und NGO-Vertreter schlagen Alarm. Die Regierung wollte NGOs zu ausländischen Agenten erklären, wenn sie mehr als ein Fünftel ihrer Mittel aus dem Ausland beziehen, ähnlich einem Gesetz in Russland. Dagegen gab es im Frühjahr Massendemonstrationen, die georgische Regierung ließ das Gesetz wieder fallen. Aber jetzt stehen die NGOs anders am Pranger. Die Metrostation Avlabari in der Tiflisser Innenstadt. Jeden Tag gehen hier Tausende vorbei. Neuerdings sehen sie Plakate mit Fotos prominenter Vertreter der Zivilgesellschaft mit der Aufschrift Landesverräter. Eine der Abgebildeten ist die Leiterin des georgischen Büros der Antikorruptionsorganisation Transparency International. Yasi Yanisashvili leitet eine Organisation, die die Arbeit der Gerichte kritisch begleitet. Sie stellt Georgien ein verheerendes Zeugnis aus.
Sie sind abhängig von Bizina Ivanishvili, der alles in Georgien bestimmt. Sie handeln also nicht nach ihrem Gewissen oder im Interesse des Landes. Sie tun nichts für die euroatlantische Integration und so weiter. Sie wollen die kritische Meinung hier zerstören, und zwar nicht nur NGOs, auch die Medien in Georgien. Diese Regierung ist nicht demokratisch. Für meinen Bereich kann ich sagen, dass die Regierung keine unabhängige Justiz schaffen konnte und wollte.
Die erwähnte Regierungspartei Georgischer Traum, die kam an die Macht vor 10 Jahren, als die Partei von Georgiens Ex-Präsident Saakaschwili abgewählt wurde. Der wiederum war einer der führenden Köpfe der Opposition vor 20 Jahren, als die Rosenrevolution den damaligen Machthaber Eduard Schewardnadze, früher auch Ex-Außenminister der Sowjetunion, aus dem Amt kippte. Saakaschwili galt damals als Reformpräsident, der das Land in die EU und die NATO führen wollte. Jetzt sitzt er in Haft in seinem Land und es wird über seinen Tod spekuliert. Das hören wir jetzt von Tatjana Montik. Sie lebt in Tiflis und beobachtet den Umgang mit dem Ex-Staatschef auch in den Medien.
Das georgische Fernsehen zeigt den 55-jährigen Ex-Präsidenten als heruntergekommenen, abgemagerten Mann. Eine hilflose, armselige Erscheinung. Seine Familie und Unterstützer sagen, er sei ein humanitärer Notfall und müsse zur Behandlung ins Ausland. Ein Gericht in Tiflis lehnte das ab. Michail Saakaschwili habe seinen Gesundheitszustand selbst verschuldet, wegen seinen Hungerstreiks und falscher Ernährung. Seine Mutter, Giuli Alassanie, ehemalige Universitätsprofessorin, reichte deshalb Klage beim Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg ein. Bis dahin bringt Giuli Alassanie ihrem Sohn das Essen persönlich in die Klinik.
Mein Sohn fällt oft ohnmächtig um. Sein Zustand ist sehr ernst und er sieht aus wie ein Auschwitz-Opfer. Als die amerikanischen Ärzte kamen, wurde sein Blut im vergangenen Oktober durch das Limbach-Labor nach Deutschland zur Analyse geschickt. Darin wurden Thallium, Ferrum, Arsen festgestellt. Unter den Ärzten war ein Neurologe, der entnahm ihm jeweils eine Haar- und eine Nagelprobe, die er dann in ein Labor nach Kalifornien schickte. Diese Probe bestätigte Quecksilber und Schwermetalle. Arsen kann aus dem Blut schnell verdampfen. Es wurde berechnet, mit welcher Geschwindigkeit das passiert sein konnte und dabei festgestellt, dass die Vergiftung mit großen Mengen von Quecksilber im März 2022 erfolgte, als er im Gefängnis von Rostavi war. Schwermetalle sind immer noch nachweisbar. Viele namhafte internationale Experten haben es bestätigt. Doch die Ärzte in der Vivamedi-Klinik, wo mein Sohn gerade liegt, akzeptieren diese Befunde nicht. Es wird rein symptomatisch behandelt.
Саакашвили kam im Zuge der Rosenrevolution 2003 an die Macht und brachte den georgischen Staat auf einen pro-westlichen Kurs. Die Polizei, das Justizwesen sowie das Wirtschafts- und Bildungssystem wurden in kurzer Zeit und von Grund auf reformiert. Die damalige Opposition, die nun an der Macht ist, wirft Saakashvili jedoch ein blutiges Regime vor. Einsatz von Tränengas gegen die Demonstranten im Jahre 2007, die Verstrickung in den Krieg mit Russland im Jahre 2008 sowie Machtmissbrauch und Verschwendung von staatlichen Mitteln werden ihm vorgeworfen. 2013 wurde Saakashvili abgewählt. Er ging in die Ukraine, erlangte dort die Staatsbürgerschaft und war von 2015 bis 2016 sogar Gouverneur des Gebietes Odessa. Im Oktober 2021 kam er illegal über die Grenze nach Georgien zurück und wurde festgenommen. Seine Verteidigung sagt, Saakashvili sei der Erzfeind Nummer 1 des größten georgischen Oligarchen, des Milliardärs Bidzina Ivanishvili, der sein Vermögen in Russland machte und alle Zügel der georgischen Regierungspartei fest in seiner Hand hält. Elena Khoshtaria, eine ehemalige Mitstreiterin von Saakashvili, die nun Vorsitzende ihrer eigenen Partei DROA ist, kann das bestätigen.
Saakashvili ist seit über einem Jahrzehnt die Zielscheibe von Ivanishvili gewesen. Und die gesamte Philosophie der Regierungspartei Georgischer Traum beruht auf dem Kampf gegen Saakashvili. Außerdem ist Saakashvili die Zielscheibe von Putin, dem bereits 2008 gleich nach dem Krieg mit Rache drohte. Deshalb lässt man Saakashvili nicht ins Ausland zur Behandlung. Die einzige Möglichkeit wäre die Erhöhung des internationalen Drucks auf Ivanishvili durch unsere Freunde und Partner.
Von einem Politiker, der Wladimir Putin 2008 während des kurzen Krieges die Stirn geboten hat, zu einem humanitären Notfall degradiert, sorgt Saakashvili inzwischen international für Schlagzeilen. Dabei steht nicht einmal das Schicksal dieses Mannes auf dem Spiel, sondern Georgiens internationaler Ruf und die Zukunft. Selbst der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte Saakashvilis Freilassung gefordert. Ergebnislos. Die offiziellen Beziehungen zwischen Tiflis und Kiew liegen seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine auf Eis, wegen der opportunistischen Haltung der georgischen Regierung gegenüber dem Kreml. Auch die USA haben sich eingeschaltet. Sie verhängten im vergangenen April Sanktionen gegen 4 hohe georgische Richter. Mamuka Khazaradze, Vorsitzender der Oppositionspartei Lelo, der selbst in einem politisch motivierten Gerichtsverfahren knapp einer Gefängnisstrafe entkommen war, sagt:
Wir haben kein gerechtes Justizsystem hier. Ich habe das selbst erlebt. In unseren Gerichten, in der Staatsanwaltschaft, herrscht die sowjetische Mentalität. In einem solchen System ist eine Entwicklung des Landes nicht möglich. Wir sollten Saakashvili nicht nur eine Behandlung im Ausland gewähren, sondern auch die Möglichkeit, vor einem fairen Gericht zu erscheinen.
Im Herbst wird Georgiens Europaperspektive entschieden. Wenn das Land die 12 Forderungen der EU-Kommission erfüllen sollte, wird es einen EU-Kandidatenstatus bekommen. Ob der Fall Saakashvili dabei im Wege stehen wird? Nika Samharadze von der Regierungspartei und Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses des georgischen Parlaments glaubt das nicht.
Ich bin fest überzeugt, dass der Fall Saakashvili unser Land nicht daran hindern wird, einen EU-Kandidatenstatus zu bekommen. Denn ein einziger Kriminalfall einer einzigen Person, die die Grenze zu Georgien illegal in einem Sauermilchcontainer überquert hat, kann nicht schwerer wiegen als die Schicksale von 3,7 Millionen Georgiern, die eine Integration mit der EU befürworten.
Gleichzeitig betreibt die georgische Regierung aber auch eine Wiederannäherung an Russland. Machthaber Putin verkündete vor kurzem die Wiederaufnahme von Direktflügen zwischen Russland und Georgien. Außerdem brauchen Georgier kein Visum mehr, um nach Russland zu gehen. Will sich die georgische Regierungspartei mit der engen Bindung nach Russland vor den Parlamentswahlen im kommenden Jahr rühmen? Dazu der politische Analytiker Shota Kakabadze vom Georgischen Institut für Politik.
Der georgische Traum ist derzeit um seine eigene Zukunft besorgt. Sollte er 2024 die Wahlen verlieren, fürchtet er die politische Vendetta, die bei uns fast immer angewendet wird. Was gerade mit Saakashvili passiert, ist ein gutes Beispiel dafür. Und deshalb tut die Regierungspartei alles Mögliche, einschließlich der Appelle an die konservativen pro-russischen Wähler. Sie will möglichst viele Wählerstimmen bekommen, auch wenn das auf Kosten der Beziehungen zum Westen geschehen mag.
Even at the expense of damaging relations with the West.
Wie der Kreml versucht etwas weiter westlich, also eher in Zentraleuropa, seinen Einfluss auszubauen. Darum geht es in einer der nächsten Folgen hier in der Weltzeit. Zum Beispiel wird da Kontakt gesucht zu rechtsextremen und muslimischen Communities. Ich bin André Zanto, wir hören uns. Bis bald.